Hallo und herzlich willkommen hier im Ozeankind Podcast. Ich bin Marina und ich freue mich sehr, dass du wieder mit dabei bist. Heute spreche ich mit Uli Kunz. Er ist Meeresbiologe, Forschungstaucher und TerraX-Moderator. Du kennst ihn sicherlich. Und es ist ein super angenehmes Gespräch, in dem wir auch über grundlegende Themen philosophieren. Wie zum Beispiel, was ist wichtiger, Weltraumforschung oder die Bekämpfung der Klimakrise? Ja, doch weshalb ich Uli eingeladen habe, ist, weil ich vor allem, also ich persönlich, noch viel mehr über den Lebensraum Meer, Ozean und alles, was so drumherum passiert, lernen möchte. Und ich hoffe, du auch. Und dann habe ich ihm so Fragen gestellt, wie funktioniert das Meer eigentlich als CO2-Speicher und können wir nicht besser im Meer Wälder aufforsten, in Anführungsstrichen Wälder aufforsten, anstatt immer nur an Land. Ja, diese und noch einige andere Fragen hat er mir beantwortet und ich konnte wieder einiges dazu lernen. Und ja, ich hoffe, bei dir geht es ähnlich. Und wenn dir der Podcast generell gefällt, dann abonniere ihn. Er ist kostenlos und zweimal pro Monat wartet dann genau hier eine neue Folge auf dich. So, und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Ja, Uli, ich freue mich sehr, dass du hier bist und ich bin mir sicher, dass viele unserer ZuhörerInnen dich bereits kennen aus dem ein oder anderen Medium. Doch für den Fall, dass man dich jetzt nicht kennt, erzähl doch mal, wer du bist und was machst du. Und bevor ich dir das Wort übergebe, hatte ich auf deiner Website einen ziemlich interessanten Satz gelesen, den ich so als Einleitung vielleicht ganz cool finde. Und zwar sagst du, früher wollte ich mal Neurochirurg werden, heute sammle ich Walhacke. Das fand ich ein sehr cooler Satz und deswegen herzlich willkommen hier bei uns im Podcast.
Hallo, herzlichen Dank, dass ich dabei sein darf. Ja, früher wollte ich Neurochirurg werden, da hast du das ganz richtig gesagt. Ich habe Zivildienst gemacht und fand es dann so spannend in der Epilepsie-Klinik, dass ich dann erstmal ein Jahr Medizin studiert habe und in der Zeit wollte ich Neurochirurg werden. Und irgendwann war dann aber klar, ich finde zwar Medizin total spannend, aber ich möchte gern alle Organismen kennenlernen, also das Leben, Biologie studieren. Und das habe ich dann auch gemacht und mir war von vornherein klar, weil ich eben schon so lange tauche, dass ich Meereskunde gerne machen würde. Und deswegen bin ich dann gleich von Anfang an von Freiburg, dem Medizinstudium, direkt nach Kiel ins Biologiestudium gegangen. Und seitdem bin ich eben als Biologe und Forschungstaucher unterwegs. Und wie es zur Walkacke kam, das ist tatsächlich eine ganz interessante Geschichte. Denn irgendwann habe ich angefangen, auch für TerraX Sendungen zu moderieren, seit irgendwie 3 Jahren ungefähr. Und einer der ersten Reisen führte mich in den Südpazifik, auf die Insel Rarotonga, um dort Buckelwale vor die Kamera zu bekommen. Und da waren wir mit einer leidenschaftlichen Walforscherin Nan Hauser unterwegs. Also so hieß sie, Nan Hauser. Und die Dame wollte nicht nur, dass wir Bilder und Videos von diesen Tieren aufnehmen, sondern wir konnten auch wirklich handfest für sie tätig werden, um ihrer Forschung zu helfen. Und jedes Mal, wenn ich unter Wasser war und irgendwo gesehen habe, dass so ein Wal mal ordentlich aufs Klo gegangen ist, und zwar nicht klein, sondern richtig groß, dann kam von oben der Freudenschrei und Nan hat mir ein großes, so ein Spaghetti-Sieb mit einem langen Holzstiel ins Wasser geworfen und dann bin ich sofort abgetaucht, um dieser langsam sinkenden Walkacke hinterher zu tauchen, um die dann eben aufzusammeln und aufzulöffeln. Und der Hintergrund ist der, dass Nan Hauser versuchen möchte, die einzelnen Familien und die Verwandtschaftsbeziehungen in dieser Walpopulation näher zu untersuchen, weil sie damit eben auch genau herausfinden kann, welche Walpopulationen besser geschützt werden sollen. Also welche Wal zum Beispiel in welchen Regionen zwischen der Antarktis und dem Südpazifik hin und her wandern. Und dafür brauchst du DNA-Proben. Und du kannst dir vorstellen, DNA-Proben von einem Wal ist immer so ein bisschen schwierig zu bekommen, wenn du nicht gerade irgendwie eine Spritze in die Ader rammst und deine Blutprobe nimmst. Aber Kacke funktioniert ganz hervorragend, weil da ist die ganze DNA eben auch drin. Und deswegen sammle ich jetzt oder habe Walkacke gesammelt. Es gehört leider nicht zu meinen Routineaufgaben. Es wäre in Deutschland schwer möglich, zumindest bei Buckelwalen. Aber ich habe es gemacht und ich war in dem Moment sehr glücklich und mit mir selber zufrieden, dass ich es geschafft habe, vom Neurochirurgen zum Walkacke-Sammler zu werden.
Ja, super. Also da bin ich jetzt auch gleich schon ein bisschen neidisch, auch jetzt nicht unbedingt wegen der Walkacke, aber Buckelwale sind so meine absoluten Lieblingstiere. Ich weiß zwar nicht warum, aber jedes Mal, wenn ich die Bilder irgendwo im Fernsehen sehe oder die Walgesänge, dann weiß ich nicht, bekomme ich sofort feuchte Augen und denke mir so, ach mein Gott, das sind so wundervolle Tiere, deswegen beneide ich dich eigentlich. Ich hätte da auch direkt die Walkacke eingesammelt, wenn ich jemals in die Chance oder die Chance bekäme, mit Buckelwalen
irgendwie zu spielen. Ich kann dir sagen, dass die Wale sehr toll aussehen und unter Wasser auch eine sehr elegante Figur machen. Aber die Walkacke an sich, auf die kann man nicht unbedingt neidisch sein, weil das ist... Das riechst du unter Wasser durch die Tauchmaske durch. Das ist unfassbar.
Okay.
Die zieht unter Wasser schon so braune Schlieren. Und im Endeffekt, das, was ich gesammelt habe, war häufig Babykacke. Und die stinkt anscheinend genauso wie menschliche Babykacke. Und zwar ist es so ein ganz fürchterlicher brauner, schwarzer Schleim. Egal, wir wollen da nicht ins Detail gehen. Auf jeden Fall war Nan Hauser die Einzige, die sich unglaublich gefreut hat, wenn ich mit diesem Netz voll Walkacke an die Oberfläche kam. Aber ich bin dann schnell wieder abgetaucht.
Okay, gut. Wenn du das jetzt so in aller Einzelheit erklärst, ist es vielleicht auch nicht so geil. Dann könnte man vielleicht dann doch das vergleichen mit einem Kuhhaufen oder einer vollen Windel von einem Baby. Ich habe keine Ahnung, ob das geruchstechnisch ähnlich hinkommt,
ja,
aber vielleicht.
Ja, wahrscheinlich. Aber es war trotzdem ein toller Ort, es waren tolle Tiere und da braucht man sich nicht zu beschweren. Es war ein großes Privileg, mal Walkacke in die Hand nehmen zu können.
Ja. Abgesehen von der Walkacke, was fasziniert dich an der Unterwasserwelt? Kann man das überhaupt in einem Satz zusammenfassen? Du kannst auch 5 Minuten gerne eine Liebeserklärung abgeben an die Unterwasserwelt.
Ich kann das gar nicht an einzelnen Begebenheiten festmachen oder in einem Satz zusammenfassen. Ich glaube, jeder Mensch hat, wenn er irgendwann mal sich als Kind mit irgendwas beschäftigt oder vielleicht auch als Jugendlicher oder Erwachsener, irgendwann mal so den Klick, den Moment, auf den man eigentlich häufig wartet, dass man irgendwann von irgendwas komplett überzeugt ist, von was Positivem, also von irgendwas, was dich aufbaut, was dich zur Ruhe bringt, was dich begeistert. Und das war bei mir immer die Unterwasserwelt. Ich würde nicht sagen, dass ich irgendwie höhenängstlich bin, aber Luft zum Beispiel ist für mich kein Raum, in dem ich mich ohne Balken aufhalten möchte. Also ich fliege gerne höher oder kletter auf Berge rauf, aber ich könnte nie Bergsteiger werden, der irgendwie tagelang in der senkrechten Wand hängt oder ein Segelflieger. Dafür würde ich mich einfach nicht so wohlfühlen. Und unter Wasser kannst du mich kilometerweit in irgendeine Höhle hineinschicken und da kann die Sicht auf null gehen. Aber da fühle ich mich tatsächlich wohl und sicher. Und ich glaube, das ist die Hauptfaszination. Die wurde natürlich dann noch vervollständigt durch das Biologiestudium, weil ich einfach jetzt ein viel größeres Wissen habe über das, was ich da unten sehe. Und jetzt in den letzten Jahren natürlich noch über unsere Umweltarbeit, weil ich dann einfach merke, ich kann eben auch noch was bewirken. Ich kann im Endeffekt mir selber einen Bildungsauftrag geben und dann eben viele Vorträge halten, Bücher schreiben, in Schulen gehen, um eben einfach diesen Ozean ein größeres Sprachrohr zu verleihen. Und das Ganze eben zusammen mit der Fotografie, mit der Filmerei und dem Wissen, was es da unten für unglaublich abgefahrene Sachen zu sehen gibt, und noch darauf warten, entdeckt zu werden, das ist, glaube ich, die ganze Faszination.
Ja, spannend. Auch vor allem, dass du eben diese verschiedensten Bereiche jetzt kombinieren kannst seit mehreren Jahren oder Jahrzehnten. Das finde ich so toll, dass du dich auch dafür einsetzt, dass die Generationen von morgen eben auch mit dieser Leidenschaft irgendwie in Berührung kommen und sich vielleicht für den Schutz dieses Lebensraums einsetzt.
Ja, absolut. Und das ist eben das, was mir auch so groß und eigentlich Spaß macht, dass ich eben merke, wenn ich in Schulen gehe, dass diese Begeisterung immer wieder überspringt. Und auch wenn die Schülerinnen und Schüler von heute natürlich viel mit den digitalen Medien zu tun haben oder in Social Medien abhängen, klar, aber trotzdem ist diese tiefe innere Emotion für solche Naturlebensräume immer noch da. Und das versuche ich zu erhalten, weil ich einfach der Meinung bin, wenn wir das ablegen, dann haben wir sowieso schon verloren. Nur wenn wir diese Begeisterung, diese Leidenschaft für uns selber entdecken oder eben nie abgelegt haben, dann können wir auch die richtigen Entscheidungen treffen, weil wir die Verbindungen verstehen, weil wir die Zusammenhänge im Leben oder auf der Welt begreifen und eben merken, dass wir tatsächlich keine Schlüsselart sind. Die Natur braucht uns überhaupt nicht. Wenn wir jetzt von jetzt auf heute weg wären, dann wird es der Natur wunderbar gehen und keiner wird noch uns krähen. Aber wir brauchen die Natur. Und das ist, glaube ich, ein Zusammenhang, der mir sehr wichtig ist.
Ja, super. wichtiger Satz. Also auch total nachvollziehbar. Das lernen wir auch immer oder immer wieder in unserer Arbeit, gerade weil wir ja auch mit Kindern und Jugendlichen zusammenarbeiten und genau diesen Aspekt mit reinbringen wollen, dass von uns selbst so viel abhängt, dass wir erstmal realisieren, so ein gewisses Umweltbewusstsein aufbauen, dass wir wirklich Teil der Natur sind und nicht über den Dingen stehen oder dass wir vieles auch selber in der Hand haben mit unseren eigenen Entscheidungen, die wir an den Tag legen. Deswegen finde ich das schön, dass du da auch in diesem Bereich so einen wichtigen Beitrag leistest. Aber gut, dir muss ich es da nicht erzählen, beziehungsweise du hast das alles am eigenen Leib schon gesehen in verschiedensten Orten der Welt, dass es dem Meer, unseren Ozean, nicht wirklich gut geht. Und eine der größten Herausforderungen ist, glaube ich, die Klimakrise, beziehungsweise ich bin mir 100% sicher, dass das die Klimakrise ist. Es gibt natürlich noch viele weitere Probleme, wie ja, die Versauerung der Meere, die Überfischung, der ganze Plastikmüll und alles, was wir Menschen, unser ja, eigentlich dem wichtigsten Schlüsselelement, dem Ozean, antun, weil wir sind ja auch abhängig vom Ozean, ne? Wir Menschen an Land. Und da würde ich dir jetzt die Frage als Meeresbiologe und Forschungstaucher stellen, warum sind die Meere so verdammt wichtig, auch für uns, für das Leben an Land, egal wo wir leben auf diesem Planeten?
Die Frage ist eigentlich relativ leicht zu beantworten für jeden, wenn man einfach mal sich einen Globus nimmt und den einfach mal ein bisschen dreht. Und dann wird einem bewusst, was das bedeutet. Weil die Ozeane haben nach wie vor, wenn es um den Schutz der Ozeane geht, das Problem in Anführungszeichen, dass sie für uns in unserem Verständnis so klein sind. Und das sage ich ganz bewusst, weil wir stehen am Strand, wir fahren mit dem Boot mal raus, ein paar Kilometer nach draußen und dann gucken wir da draußen hin, dann schauen wir 10 Kilometer weiter und dann hört es auf. Aber wie groß die Ozeane, wie weit es da hinten noch weitergeht, das kann man nie erfassen, wenn man nicht einfach mal diese Welt in die Hand nimmt als Globus und die einfach mal rumdreht und den Pazifik anschaut. Und dann sieht man, dass der Pazifik einfach fast die Hälfte unserer Erdoberfläche einnimmt. Und da könnte man noch so weit nach draußen fahren und es würde Wochen dauern auf einem kleinen Segelschiff, um da irgendwann wieder Land zu sehen. Und deswegen ist die einzige Wahrheit, die man dort sieht auf so einem Globus, dass der Ozean der allergrößte Lebensraum auf unserer Erde ist. Und das ist wirklich, also ich übertreibe jetzt nicht und setze jetzt noch 5 allergrößte hinterher. Man muss sich das mal vorstellen, ein kleiner Wald oder ein Wald, ein Dschungel, der ist zwar von der Fläche her groß, aber der geht nach oben vielleicht so, ja, die größten Bäume sind 50, 80 Meter hoch. Und dann gibt es nochmal darüber einen Lebensraum, da flattern die Vögel noch ein bisschen, vielleicht 1-2 Kilometer hoch, aber das war's. Und der Ozean, der geht einfach im Durchschnitt 3,5 Kilometer in die Tiefe. Und die tiefsten Stellen sind 11 Kilometer tief. Allein diese Masse an Lebensraum, die ist so um Potenzen, 10er-Potenzen größer als alles, was wir auf der Landoberfläche haben, dass diese Bedeutung einfach jedem klar sein muss. Da sind so viele Arten, so viele Tiere, so viele klimatechnische Strukturen oder Verbindungen und Vorgänge, die unser ganzes Leben auf der Erde beeinflussen. Und zwar nicht nur beeinflussen, sondern maßgeblich steuern. Da können wir mit unserem kleinen Leben an Land echt abstinken. Der Ozean kontrolliert das alles. Und wenn wir den kaputt machen, dann ist unsere komplette Lebensgrundlage auf dieser Erde einfach hinüber. Da können wir uns noch so häufig irgendwo auf ein Feld stellen und sagen, ja, der Ozean ist ja schön weit weg. Wir haben hier alles unter Kontrolle. Das stimmt eben nicht, weil der Ozean eben so maßgeblich diese Erde und die ganze Biosphäre kontrolliert.
Ich finde es auch so krass, dass wir, ich weiß gar nicht, wir kennen den Mond oder das Universum fast besser als die Tiefen des Ozeans oder so, ne? Dass nur ein gewisser kleiner Prozentteil überhaupt erforscht ist und dass wir gar nicht wissen, welche Tiere da unten überhaupt leben, weil wir sie eigentlich nie gesehen haben. Also das finde ich so krass, dass man eher weiter forscht, okay, gibt es Leben auf dem Mars oder gab es Leben auf dem Mars und nicht diese Energien da reinsteckt, was eigentlich bei uns auf unserem tollen Planeten abgeht oder wie wir den beschützen können.
Absolut, das ist tatsächlich eine sehr philosophische Frage, weil natürlich auch vielleicht, wenn man so in die Vergangenheit denkt, auch andere Generationen gesagt haben, als irgendwie Leute mit großen Booten oder damals sehr kleinen, für uns kleinen Booten irgendwo in die neue Welt gestartet sind, um irgendwie aufzubrechen, um neuen Lebensraum zu erkunden. da haben die anderen auch immer drüber gelacht. Und heute wissen wir, dass sie eigentlich Recht gehabt haben und trotzdem weiteren Lebensraum wieder erobert haben. Aber um welchen Preis? Und das ist eben eine sehr, sehr philosophische Frage, finde ich. Lohnt es sich, diese Energie und dieses Geld in Weltraumforschung zu stecken, um zu versuchen, auf einem Planeten Kolonien zu erschaffen, auf dem niemals irgendwelche biologisch normalen Prozesse stattfinden werden? Also der Mars ist einfach lebensfeindlich. Das wird nie anders sein. Wir werden daraus keine zweite Erde machen. Wir müssen, wenn wir da oben sind oder auf dem Mond, müssen wir das alles in künstlichen Räumen machen. Und da ist halt die Frage, bringt das Leben weiter? Und das finde ich so spannend. Jetzt für mich würde ich sagen, nee, das tut es nicht. Wir müssen erst die Probleme auf unserer Erde lösen und das tatsächlich richtig tiefgreifend, damit wir irgendwann sagen können, okay, wir haben jetzt die Energie, wir haben den Frieden, wir haben das Wissen und die Technik, dass wir tatsächlich aufbrechen können zu anderen Planeten. Aber das jetzt zu machen, finde ich echt auch eine Katastrophe, weil es uns einfach überhaupt nicht weiterbringt und wirklich diese Schere zwischen Arm und Reich, zwischen denen, die irgendwann vielleicht mal auf dem Mars leben und denen, die zurück auf der Erde bleiben, so groß macht. Und da bin ich auch noch nicht weitergekommen, ob wir da weiter Energie reinstecken sollten oder ob wir einfach hier auf der Erde erstmal anfangen sollten, uns ein bisschen zusammenzureißen.
Ja, eigentlich, wir Kleinen können das ja wahrscheinlich eh nicht irgendwie beeinflussen, leider. Da muss Elon Musk und wie heißt der andere, der Bezos, sich dann mal überlegen, okay, gibt es nicht die Probleme, kann ich das Geld nicht hier sinnvoller einsetzen, um die Klimakrise zu beherrschen oder irgendwie
Das stimmt, aber trotzdem können wir mit unserer Meinung, mit unseren philosophischen Gedanken eben auch was bewegen. Das ist ja bei jeder Bewegung passiert. Und wenn irgendwann die Großteil der Menschheit irgendetwas ablehnt, dann wird da wahrscheinlich auch nicht mehr so viel Geld hineingesteckt werden. Und dann wird so eine Bewegung vielleicht auch wieder ersterben, weil die Menschen gesehen haben, es bringt überhaupt nichts. Da oben ist nichts, da können vielleicht 10 Leute mal hinfliegen und die kommen aber nie wieder zurück, weil das ein One-Way-Ticket ist. Aber ja, hier ist vielleicht dann doch entscheidend, was wir auf der Erde tun, damit wir unsere Spezies zumindest über die nächsten paar hundert Jahre retten.
Ja, total. Auch das geht mir nicht in meinen Kopf rein. Wenn man sich das wirklich überlegt, wie die Welt, wenn wir nichts ändern, im Jahre 2100 aussieht und ob die Menschheit dann darüber hinaus überhaupt noch weitere 100 Jahre existieren kann. Das ist schon so unbegreiflich und nicht greifbar, dass dann die Menschheit vielleicht nicht mehr existiert auf unserem Planeten, weil wir es eben so weit haben kommen lassen.
Ja, ich glaube, die Menschheit oder Menschen an sich, ich glaube schon, dass die Chance auf Überleben ist sehr, sehr hoch. Auch selbst wenn wir Kriege führen, wenn es weitere Pandemien gibt, wenn Naturkatastrophen die Welt heimsuchen, garantiert. Die Frage ist einfach nur, wie weit wir es unter Kontrolle haben oder steuern sollten, dass diese Menschen, die dann weiterleben, dass es denen einigermaßen gut geht, dass die wirklich leben und eben nicht dahin vegetieren. Und da kommen wir dann tatsächlich wirklich an die Spekulation logischerweise. Aber wenn man sich so ein bisschen die Vergangenheit anschaut, und man sagt ja immer, Geschichte wiederholt sich nie, aber das ist in meinen Augen falsch. Geschichte wiederholt sich regelmäßig, gerade wenn es um solche Naturzerstörung geht. Es gibt so spannende Bücher, die beschreiben, wie Gesellschaften vor uns auf- und wieder untergegangen sind. Und selbst wenn dann nur ein Teil davon wirklich gut wissenschaftlich untersucht ist und tatsächlich auch fundiert ist, der Rest zeigt dir ganz deutlich, dass es immer wieder die gleichen Prinzipien sind, wie menschliche Populationen sich selber ein Grab gegraben haben. Und das Wichtigste oder ein wichtiger Teil war dafür oder war dabei eben, dass sie sich selber ihre ökologischen Grundlagen genommen haben. Und das kannst du natürlich bei kleinen Inseln sehr gut sehen, weil einfach der Lebensraum so beschränkt ist. Aber auf der ganzen Welt kannst du das eben auch extrapolieren. Und das machen wir eben gerade. Wir untergraben unsere eigene Lebensgrundlage und schaffen dadurch unglaubliche gesellschaftliche Probleme, die eben vielleicht dazu führen, dass das Ganze irgendwann kollabiert. Und da, wie gesagt, da kenne ich mich sicher zu wenig aus. Ich bin weder Philosoph noch Ökonom oder Zukunftsforscher. Aber wenn man ein bisschen liest und sich damit beschäftigt, hat man ein Gefühl dafür, was passiert ist in der Vergangenheit und dass wir gerade ganz genau auf diesem gleichen Weg wieder sind, nur das unter diesem Mantel der Kultur und der friedvollen Gesellschaft verbergen. Aber wir sehen ja, dass es nicht funktioniert.
Ja, dann sind wir mal gespannt, was passiert in den nächsten Jahren und ob die Politik dafür vielleicht auch mal bei uns zulande den Klimawandel zumindest ernst nimmt und was aktiv dagegen tun möchte. Aber da ist jetzt genau der Punkt, wo ich wieder die Brücke zu dem Ozean schließen möchte. Die Ozeane fungieren ja, soweit ich mich irgendwie belesen habe, du bist da der Experte als Meeresbiologe, als CO2-Speicher. Soweit, ne? Aber was genau ist denn da der CO2-Speicher? Und ja, gibt es da irgendwelche Tiere oder Pflanzen, die das aufnehmen? Und gibt es da überhaupt noch ganz viele? Oder kann man irgendwas machen, damit genau diese Funktion, dass die Ozeane CO2 aus der Luft binden, dass das weiterhin aufrechterhalten wird? Weil ich kann mir vorstellen, wenn das irgendwann nicht mehr passiert, also wenn die das CO2 nicht mehr aufnehmen aus der Luft, dann haben wir ein tierisches Problem, glaube ich.
Ja, sehr spannende Sachen gehen da auf der Erde ab. Und tatsächlich muss man, wenn du diese Kohlenstoff- oder diesen CO2-Kreislauf betrachtest, kann man so zwei Sachen an erster Stelle anführen. Das eine ist die CO2-Aufnahme des Ozeans, also des Wassers. So wie du zum Beispiel CO2 in so einem Sprudelautomaten löst oder in Mineralwasser, so kann CO2 im Ozean gelöst werden. Ganz einfach ohne biologische Prozesse, durch physikalische Lösung. Und es passiert einfach an der Wasseroberfläche. Und wenn über Wasser, was wir ja gerade tun, der CO2-Gehalt ansteigt, dann löst sich auch mehr im Wasser, damit es wieder in einem Gleichgewicht existiert. So kann man sich das gut vorstellen. Und dieses CO2, was dann im Wasser zusätzlich gelöst wird, wird irgendwann durch die Wassermassen und durch die Strömung wieder in die Tiefe verlagert. Und jetzt wird es vielleicht ein bisschen zu kompliziert, aber ich versuche es trotzdem ein bisschen einfach zu erklären. Die ganzen Strömungen, die du auf der die du in den Weltmeeren hast, die hängen alle irgendwie zusammen. Und du hast ja Tiefenströmung und du hast Oberflächenströmung. Und das Ganze ist wie so ein Förderband, das sich immer wieder um sich selber dreht. Das heißt, es gibt Strömungen an der Oberfläche, die sind verbunden mit den Strömungen in der Tiefe. Das heißt, die sinken irgendwo ab. Bei uns zum Beispiel gibt es im Nordatlantik ein großes Gebiet, wo eben das Wasser wirklich sehr schwer wird. Also es wird dichter, weil es salzhaltiger wird und kälter. Und dann sinkt es nach unten. Ganz langsam über eine riesige Fläche sinken diese Wassermoleküle, die eben schwerer sind, nach unten. Und die nehmen das CO2 von der Oberfläche mit. Jetzt ist es unten angekommen und dann wird es unten in der Tiefsee verteilt, in die ganzen Weltmeere, in die riesigen Ozeanbecken und kommt irgendwann wieder an die Oberfläche. Und dieser ganze Kreislauf, wenn du ein Wassermolekül betrachtest, dauert so zwischen, ich glaube, es sind 800 bis 1000 Jahre. So lange braucht diese Umlaufpumpe. Es gibt natürlich Strömungen, die sind viel, viel schneller. Also der Golfstrom zum Beispiel ist natürlich, bewegt viel schneller Wassermassen. Aber dieses globale Förderband, was einmal durch alle Weltmeere geht, das brauchst du ungefähr 1000 Jahre, bis das einmal einen Kreislauf vollzogen hat. Und jetzt kannst du dir ja vorstellen, wenn das CO2 in diesem Wasser gebunden ist, nach unten kommt, dann kommt es aber irgendwann wieder hoch. Und da weiß man, glaube ich, noch nicht so ganz genau, was dann passiert. Ob es dann an der Oberfläche wieder frei wird, wenn zum Beispiel oben drüber weniger CO2 ist oder ob es eben einfach weiterhin im Kreislauf bleibt. Das ist so der erste Prozess, wie CO2 im Wasser oder im Ozean gebunden werden kann. Und dann gibt es die biologische Kohlenstoffpumpe, so nennt man das. Also eine Pumpe im Sinne von, ich pumpe irgendwo was hin und irgendwo kommt wieder was raus. Und die biologische Pumpe ist eigentlich relativ einfach. CO2 oder Kohlenstoff, im Endeffekt ist es ja dieser C, also Kohlenstoff, was dann eingebunden wird bei uns in Biomasse. Das wird in Algen, im Plankton, in jedem Lebewesen wird das gebunden. Und irgendwann sterben diese Lebewesen und sinken dann ab. Und dann auf dem Weg nach unten, durch diesen riesigen Lebensraum von 3-4 Kilometern, den wir vorher besprochen haben, wird dieses C, dieses Kohlenstoff, natürlich wieder irgendwie aufgenommen, wird von anderen Tieren gefressen und kommt dann im Endeffekt wieder an die Oberfläche. Aber es gibt durchaus Kohlenstoffmoleküle und CO2, die ganz nach unten in die Tiefsee rieseln. Zum Beispiel durch Walkacke. Das ist wahrscheinlich ein ganz gutes Beispiel, um da wieder an den Anfang zurückzukommen. Das kann bis in die Tiefsee hinabsinken und kann dann dort als Tiefseesediment gebunden bleiben im Meeresboden. Und dann im Endeffekt, wenn dann eine neue Schicht oben drüber kommt, dann ist es weg. Dann ist es dauerhaft gespeichert oder für sehr, sehr lange Zeit gespeichert. Das sind so die beiden Mechanismen, die beiden großen Mechanismen, die diesen CO2, diesen Kohlendioxidkreislauf auf der Erde beschreiben. Es gibt natürlich noch Geologie an Land, logischerweise, da passiert eben auch noch viel, aber das ist so, im Meer sind die entscheidenden Kräfte. Und jetzt kannst du dir vorstellen, wenn es im Meer keine Tiere mehr gibt, die fressen und gefressen werden, die ihre Ausscheidung in den Ozean geben, dann kommt diese Kohlenstoffpumpe irgendwann zum Erliegen. Und genauso kannst du dir vorstellen, dass einfach das CO2, was in der Atmosphäre ist, auch im Ozean weiterhin gebunden wird, aber irgendwann an der anderen Stelle wieder hochkommt. Und das sind einfach Mechanismen, die sich so ein bisschen nicht die Waage halten, aber die tatsächlich Thema der aktuellen Forschung sind, weil da gibt es einfach so große Mechanismen, die man noch nicht alle genau verstanden hat.
Okay. Ja, danke für die Erklärung auf jeden Fall. Ich glaube, da haben viele, die jetzt auch zuhören, das verstanden und ich auch. Zumindest können sich ein Bild machen, wie das generell läuft mit diesem CO2-Speicher oder der Kreislauf. Bitte.
Ja, ich hoffe, es war nicht so kompliziert, aber Pflanzen spielen da eben natürlich auch eine durchaus wichtige Rolle. Also wenn du dir vorstellst, alle Algen, die irgendwo am Ufer angespült werden, die haben ja auch Biomasse aufgebaut. Und es gibt eben große Kelbwälder, die auch einen wichtigen Teil dazu beitragen können, dass eben dort Kohlenstoff im Boden gebunden wird. Aber eine wichtige Pflanze, und ich glaube, da wolltest du ja auch noch darauf hinaus, ist das Seegras. Oder wolltest du da später nochmal?
Nö, das ist alles richtig. Ja, wir können da direkt Fahrt aufnehmen. Genau, das ist nämlich die Frage, die ich mir dann stelle. Klar, wenn du sagst, Algen oder Kelbwälder oder generell ganz viele Pflanzen im Wasser binden ja auch CO2, genauso wie Pflanzen und Bäume an Land ja auch ihre Aufgabe erledigen. Da frage ich mich jetzt, wir forsten jetzt ganz viele Wälder auf oder haben es vor. Obwohl wir zeitgleich ganz viele Wälder abholzen. So, das dauert ja auch seine Zeit, bis so ein Baum, der dann groß wird und wieder CO2 überhaupt speichern kann. So, wie du jetzt gesagt hast, es gibt ja auch Pflanzen, die das im Wasser das Gleiche tun. Macht es nicht mehr Sinn oder gibt es überhaupt Möglichkeiten, da auch unter Wasser aufzuforsten, die das vielleicht viel schneller wachsen können und die, weil das Meer ist ja groß, du hast ja gesagt, es gibt unendlich viele Fläche. Kann man da nicht viel mehr machen, als wenn man jetzt, keine Ahnung, auch wenn es nicht funktioniert, glaube ich, die Sahara einfach aufforstet, was ja biologisch gar nicht funktioniert. So, aber das ist so eine Kernfrage, die ich mir stelle, ob man da nicht in kürzester Zeit viel mehr gegen die Klimakrise machen kann oder irgendwie dagegen etwas machen kann, dass das irgendwie sich nicht so außer Kontrolle gerät.
Das sind Mechanismen, die du gerade beschrieben hast, die alle gerade tatsächlich sehr intensiv erforscht werden. Und das Problem in Anführungszeichen ist, dass an Land die Fläche, die landwirtschaftlich nutzbare Fläche oder die Fläche, die man wieder aufforsten könnte, vermutlich größer ist als im Ozean. Weil im Ozean hast du zwar diese riesige Fläche an Wasser, aber du hast wenig Meeresboden in lichtdurchfluteten Bereichen, wo eben Pflanzen wachsen. Man könnte natürlich einfach sowas wie diese Sargasso-Pflanzen, die freitreibend an der Oberfläche leben, die könnten natürlich auch irgendwo im offenen Ozean leben. Aber die haben das Problem, dass sie kein CO2 wirklich auf Dauer binden, sondern die sterben irgendwann, rieseln runter, werden wieder aufgefressen und das Ganze kommt wieder in so einen Kreislauf. Du hast also kein CO2 oder Kohlenstoff, was du fest bindest und irgendwo deponierst. Da gehen ja mittlerweile auch die Forschung-Projekte hin, die diese Carbon Capture and Storage, diese CCS-Projekte betreiben, dass man wirklich aktiv aus der Luft CO2 rausholt und die dann in den Boden verpresst. Das ist ziemlich hochgekocht in den letzten Jahren immer in den Medien, weil das halt so nach Endlagerlösungen aussieht. Aber im Endeffekt ist es ja tatsächlich, bildet sich aus diesem CO2 im Idealfall Kalkstein. Und das ist kein Endlagerproblem, der ist nicht radioaktiv oder verschmutzt irgendwas. Das ist einfach nur ein Gestein, was eben dann dieses CO2 auf Dauer bindet. Aber zurück zu den Pflanzen. Mittlerweile gibt es Projekte, die bei uns auch in der Heimat probieren, Seegras anzupflanzen. Zum Beispiel bei uns in der Kieler Förde haben wir gerade waren wir die Gärtner bei einem Projekt, was Seegras eben anpflanzt. Weil Seegras Folgendes macht. Es lebt auf dem Meeresboden in wenigen Metern Wassertiefe, also in diesem lichtdurchfluteten Bereich, wo Photosynthese gut machbar ist. Das heißt, die wachsen da, bilden teilweise große Wiesen aus, aber die haben Wurzeln. Und diese Wurzeln führen dazu, dass die ganze Küste an der Stelle verfestigt wird. Also im Endeffekt wird der Boden dadurch ein bisschen fester gemacht. Das heißt, es können sich auch mehr, es kann mehr Sediment herabfallen zwischen diesen Seegraspflanzen, die auch die Strömung so ein bisschen reduzieren. Und das Ganze wird dann im Boden verfestigt und darauf bilden sich dann immer wieder neue Seegraspflanzen. Und das, was wir in der Kieler Förde zum Beispiel sehen, das hat der Professor Thorsten Reusch, mit dem wir das Projekt auch durchgeführt haben, also er ist einer der untersuchenden Wissenschaftler, hat so einen Bohrkern aus dem Seegras genommen. Das fand ich total spannend, weil der hat einfach so einen 20, 30 Zentimeter Bohrkern zwischen den Seegraspflanzen genommen und das ganze Sediment war ganz dunkel und fast schon schwarz. Und das ist eben ein Zeichen dafür, dass Kohlenstoff dauerhaft im Boden bleibt und gebunden wird. Und genau das ist das Ziel dieses Projektes, dass man eben durch die Anpflanzung von Seegras diesen Boden so weit verfestigt, dass sich eben viel mehr Sedimente dort abrieseln können und eben das Seegras auch anhand durch seine Wurzelbildung eben diesen Kohlenstoff im Boden einbaut.
Das ist mega cool. Vor allem, dass man das bei uns an der Küste machen kann, also an der Ostsee, dass dann klar, Algen findet, glaube ich, kein Urlauber cool, wenn das irgendwie am Strand irgendwie so rumliegt. Und dann, oder ist das wahrscheinlich auch so eine, weiß ich auch nicht. Es ist wahrscheinlich der Grund, dass die Menschen gar nicht wissen, wie wichtig überhaupt Algen sind, was das für eine Aufgabe ist. Es ist ja nicht nur Kosmetik, wenn die irgendwo rumliegen.
Ja, da muss man auch wieder ganz große Unterschiede betrachten, weil ein Seegras ist keine Alge, sondern tatsächlich eine Samenpflanze, also verwandt mit allen Samenpflanzen, die wir an Land haben, und keine Alge.
Und okay, deswegen haben sie, gut, dass ich dich hier habe.
Deswegen bilden sie auch Wurzeln aus und können sich im Sediment richtig verankern. Während eine Alge zum Beispiel, die kann abreißen und dann wird sie an den Strand gespült und dann fängt sie meistens an zu stinken. Und das ist dann, was die Leute immer so als stinkendes Gesocks da am Strand eben angespült finden. Aber dann sehen sie Seegras und denken, das stinkt ja genauso. Aber tatsächlich stinkt Seegras überhaupt nicht. Und das finde ich so spannend. Das hat uns Philipp Schubert bei uns im Somaris-Team immer groß erzählt. Der erforscht ja tatsächlich in seiner Doktorarbeit seit ungefähr 10, 11 Jahren Seegras. Und dessen Verdienst ist es, glaube ich, dass jetzt auch so Seegras wieder ein bisschen mehr größere Bedeutung bekommt, weil er schon vor 10 Jahren gesagt hat, hört zu, Seegras ist super wichtig, super geiles Zeug, das wird mal ganz groß rauskommen. Und jetzt ist es tatsächlich soweit. Und er ist eben auch Teil dieses Projektes oder Teil unserer Forschungsgruppe. Und wir sind jetzt dieses Jahr zum ersten Mal dabei gewesen, mit Wissenschaftlern zusammen eben Seegras anzupflanzen in der Kieler Förde und in Maasholm, also an der Schlei, nördlich von der Eckernförder Bucht in der Ostsee, um jetzt zu untersuchen, ob das funktioniert. Also wie weit diese Seegraspflänzlinge, diese kleinen Setzlinge überleben und wie weit man das eben in Zukunft auch wirklich auf einen größeren Maßstab übertragen kann. Und das finde ich total spannend, weil, wie gesagt, vor 10 Jahren hat irgendwie jeder so abfällig auf Seegras geguckt und gesagt, ja, das ist ja totaler Quatsch, was willst du mit dem Zeug machen? Das ist zwar schön, da leben Fische drin und ein paar Nacktschnecken und so, aber ansonsten hat es ja irgendwie keine Bedeutung. Aber natürlich, wie immer, jede Pflanze, jedes Tier hat seine Bedeutung. Und man stellt eben auch fest, dass gerade solche für uns manchmal unscheinbaren Tiere und Pflanzen Schlüsselarten sind, die das ganze Ökosystem am Laufen halten. Und da gehört Seegras vermutlich für die Ostsee dazu.
Ja, dann schon mal richtig geil an deinen Kollegen, dass er vor 10 Jahren damit angefangen hat und jetzt auch dran geblieben ist und immer gesagt hat, hier Seegras. Seegras ist es oder kann eine sehr wichtige Rolle einnehmen. Das finde ich wirklich richtig gut, dass
also es so Pioniere gibt. Ja, total. Ja. Also wir sind bei dem Projekt nur in Anführungszeichen die Gärtner. Also wir sind die ausführenden Taucher, die eben wir hatten über 6000 Setzlinge jetzt in 2 oder 3 Wochen im Meeresboden verpflanzt tatsächlich. Mhm. Also aus einer Stelle rausgeholt, aus einer dichten Wiese, wo es eben kein Problem ist, dass du einzelne Setzlinge rausholst und die dann an eine Stelle gebracht, wo eben noch gar kein Seegras wächst. Und wir sind aber nicht die Wissenschaftler, also wir sind nicht die untersuchende Forschungsgruppe. Wir sind, wie gesagt, nur die ausführenden Gärtner. Und jetzt bin ich mal gespannt, in den nächsten Tagen und Wochen gibt es ja garantiert mal ein Update, wie weit diese Pflanzen, die wir eingesetzt haben, überlebt haben und ob das dann Hoffnung gibt für die Zukunft, dass man eben auch entlang der Küste in der Kieler Bucht eben mehr Seegras verpflanzen kann.
Ja gut, das wäre jetzt meine Frage gewesen, aber die kann ich mir jetzt sparen, weil es gibt noch kein Update und wie das denn angenommen wird und ob das eine Möglichkeit ist. Ja, wir beobachten das und hoffentlich sehen wir da ein paar Updates oder finden das im Internet. Finde ich auf jeden Fall mega spannend, da auch dran zu bleiben, ob das, also für uns da dran zu bleiben, ihr sowieso, ihr Gärtner dann wahrscheinlich weiter, wenn das auch wirklich weiter funktioniert.
Also die Idee ist, dass wir das aus. Die Idee ist, dass wir das weitermachen, aber die Idee geht auch noch ein bisschen darüber hinaus, dass wir vielleicht irgendwann auch Sporttaucher und Tauchvereine machen können, also Menschen, die sich für die Ozeane begeistern und eben dann mit dieser Aufgabe auch wieder etwas Sinnvolles erledigen können. Aber da sind wir wohl noch nicht so weit. Und da bin ich mal gespannt, ob das dann irgendwann so durchgeführt werden kann, dass dann Heerscharen von Wassersportlern und Begeisterten im flachen Wasser in der Ostsee Seegras pflanzen. Das wäre natürlich ziemlich irre.
Das wäre wirklich cool. Ja, jeder ein aktiver Klimaschutzbeitrag leisten, ne? Vor der Haustür und nicht irgendwo anders. Ja. Richtig cool. Ja, Uli, ich danke dir schon mal für die vielen spannenden Einblicke und für deine persönlichen Geschichten, die du hier so ein bisschen zum Besten gegeben hast. Möchtest du denn noch was loswerden? Hast du so einen Wunsch, was alle, die hier zuhören, vielleicht wissen sollten? Oder was ist dir wichtig zu sagen für all die, die jetzt hier noch zuhören?
Du, ich glaube, das Wichtigste ist tatsächlich in unserer aktuellen Zeit, beziehungsweise in der Woche, wahrscheinlich wird der Podcast ja später ausgestrahlt, dass die Leute weiterhin auf sich und auf die Umwelt Acht geben und in den nächsten Tagen tatsächlich auch wählen gehen. Wahrscheinlich, das ist so ein entscheidender Faktor, der in den nächsten Jahren natürlich auch bestimmt. Aber sich zum Beispiel auch ganz dringend impfen lassen, weil nur dann können wir auch wieder auf die Ozeane in entspannten Zusammenhängen und dann auch eben auch die Forschung und eben auch diesen Meeresschutz weiter vorantreiben, ohne jetzt die ganze Zeit Angst zu haben, dass die Wirtschaft wieder darunter leidet. Weil beides hängt bei uns zumindest natürlich noch intensiv zusammen. Ich hoffe, dass es irgendwann mal ein bisschen davon losgelöst wird, aber im Moment ist es leider noch nicht der Fall.
Und ich hatte jetzt, glaube ich, gelesen, du hast ja vorhin schon gesagt, du bist als Moderator unterwegs und auch, dass es verschiedene Bücher schon von dir gab und jetzt auch in Zukunft wird, glaube ich, es gibt bald wieder ein neues Buch, ne, wenn ich jetzt richtig informiert bin.
Da habe ich gerade das erste aus der Druckerei.
Also schade, dass...
Leidenschaft.
Ich kann das Cover sehen, alle, die jetzt zuhören, nicht. Magst du dazu noch ein bisschen was erzählen?
Gerne. Also morgen kommt mein Buch Leidenschaft Ozean heraus, in dem ich, glaube ich, 15, 16, 17 Expeditionen, Reisen, Projekte beschreibe, die mir eben wichtig gewesen sind in den letzten Jahren. Also es geht wirklich über alles, über fast alles in der Unterwasserwelt, also vom Plankton, von den kleinsten Tieren bis zu den Walen, zu den größten Tieren, Begegnungen mit Orcas, Tauchgänge in Höhlen oder auch Naturschutzprojekte, die ich begleiten konnte oder selber durchgeführt habe. Das wird alles dort beschrieben mit vielen, vielen Farbbildern und den Texten, die ich eben dazu geschrieben habe. Es ist so ein bisschen meine Leidenschaft, die ich dort hineingebracht habe, die einfach auch die zeigen, dass was für Nutzen Wissenschaft hat und vor allen Dingen auch welchen Spaß es bringen kann, weil beide Sachen gehören für mich einfach zusammen. Wissenschaft kann unglaublich viel Freude machen und kann uns eben auch weiterbringen. Und das hat man jetzt auch in den letzten anderthalb Jahren sehr deutlich gesehen in der Corona-Krise, dass alles oder fast alles, was die Wissenschaftler gesagt haben, ist im Endeffekt auch eingetreten. Und das in einem nur sehr kurzen Zeitraum. Und jetzt kann man sich das überlegen und dann mal schauen, was die Wissenschaftler vor 10 oder 15 Jahren über die Klimakrise gesagt haben und ihnen aber nie Glauben geschenkt werden konnte, weil die Menschen einfach nicht so weit waren. Und mittlerweile weiß man, das, was damals prophezeit wurde, das ist heute schon längst eingetreten und wir sind schon weit darüber hinaus. Und das hat vielleicht in den Menschen vielleicht eine kleine Änderung bewirkt, dass der Wissenschaft doch ein bisschen mehr Glauben geschenkt werden soll als den Politikern, die manchmal irgendwas vor sich hin reden und es eben nicht unbedingt wissenschaftsbasiert ist. Und das möchte ich mit meinem Buch eben auch zeigen, dass Wissenschaft den Nutzen haben kann, dass wir selber, wenn wir uns wissenschaftlich beschäftigen, und da muss man nicht studiert haben und kein Biologe sein, das kann jeder machen, indem man sich einfach sehr breit engagiert und breit informiert, kann man sein Bild dieser Welt verändern, dass viele Menschen an einem Strang ziehen.
Ja, schön, schönes Schlusswort, hast du schön gesagt. Ich hoffe auch, dass da viele Menschen sich ja eher drauf verlassen und nicht das in Frage stellen, was die Wissenschaft sagt seit mehreren Jahrzehnten. Das sind alles Experten auf dem jeweiligen Gebiet, da kann man schon Glauben schenken und nicht eher irgendwelchen populistischen Aussagen, genau, der Politiker. Das ist auch mein.
Ja, leider. Also glücklicherweise sind ja die großen Parteien mittlerweile auch alle auf einer Linie, zumindest was den Glauben oder das Wissen angeht. Natürlich gibt es noch durchaus Parteien wie die AfD, die den Klimawandel nach wie vor fast schon leugnen oder gar nicht im Programm haben. Aber was wollte ich sagen? Dass die Einzelnen oder dass die Wissenschaftler Experten auf ihrem eigenen einzelnen Gebiet sind, ja, das stimmt, aber man muss immer bedenken, wie viele Wissenschaftler dort zusammenarbeiten. Und das ist immer etwas, was in den Medien in den letzten Jahren leider immer falsch dargestellt wurde, weil die Medien immer berichten wollten über Pro und Contra, über die Seite und die Gegenseite. Aber die Gegenseite, die gibt es gar nicht in der Wissenschaft. Es gibt immer nur einzelne Leute, die wie jetzt in der Corona-Krise irgendwelche Corona-Leugner und Querdenker, die ganz laut auf die Straße gehen und irgendeinen Quatsch faseln. So gab es auch in der Wissenschaft einzelne Wissenschaftler, die gesagt haben, nee, das hat mit der Sonnenaktivität zu tun, da hat der Mensch überhaupt keinen Einfluss. Aber 99,9% oder Hunderttausende der anderen Wissenschaftler haben sich nicht hingestellt, weil sie genau gewusst haben, wir haben alle die gleiche Meinung. Wir wissen, dass das Fakt ist. Und deswegen ist es jetzt, glaube ich, mal eine Zeit, einfach diesen 100.000 oder wie viel tausend Wissenschaftler noch immer den Glauben zu schenken, der ihnen gebührt, dass es einfach Fakt ist und nicht irgendeine Theorie. Das klingt immer so, als wäre das überhaupt noch nicht bewiesen, sondern einfach ein Fakt ist, was auf unserer Welt passiert.
Ja. Ja, da bleibt mir nichts anderes übrig, als zu sagen, ja, absolut. Also ich packe auf jeden Fall in die Shownotes den Link zu deinem neuen Buch, das ja dann am 22. September erscheint. Da können alle natürlich reingucken, draufklicken und das Buch dann natürlich auch bestellen, wenn sie wollen, oder auch mehr über deine Arbeit noch erfahren. Ich verlinke die verschiedenen Social-Media-Kanäle auch, damit die Leute sich auch direkt mit dir vernetzen können. Ja, ich danke dir nochmal für deine Zeit und für all die Einblicke und dein Wissen, das du mit uns teilst. Und ich bin sehr gespannt, was mit den Seegraswiesen in der Ostsee weiterhin passiert. Das wäre auf jeden Fall richtig cool, wenn das klappt.
Die werden jetzt über den Winter leider erstmal ein bisschen kleiner. Viele davon werden ausgerissen durch die Stürme eben, aber trotzdem bleibt im Boden natürlich dieses ganze Wurzelwerk. Und daraus kann dann im nächsten Jahr wieder eine große Wiese entstehen. Und da hoffe ich drauf, die zu sehen.
Sehr cool. Danke dir für deine Zeit.
Vielen Dank für die Einladung.
Bis bald.
Bis bald.
Ich hoffe, du hattest genauso viel Spaß wie ich und hattest den ein oder anderen Aha-Effekt, also dass du was mitnehmen konntest und was lernen konntest. Ich habe auf jeden Fall vor allem gelernt, dass Walkacke stinkt und dass man das auch unter Wasser noch riecht. Neben vielen anderen Dingen natürlich. So, und dir möchte ich ans Herz legen, dass du die Shownotes einmal auscheckst. Da findest du den direkten Link zu dem neuen Buch von Uli Kunz und natürlich auch all seine Social-Media-Kanäle, wenn du ihm da weiter folgen möchtest und an seinen Abenteuern teilhaben möchtest, dann kannst du das sehr gerne tun. Ja, sonst habe ich auch nicht mehr viel zu sagen heute. Ich freue mich, dass du da bist, dass du den Podcast hörst und wenn er dir gefällt, dass du ihn weiterempfiehlst. Und in der Zwischenzeit kannst du natürlich auch auf Instagram rüber hüpfen, @ozeankind_ev findest du unsere Inhalte und lass gerne von dir hören. Vielleicht hast du auch neue Vorschläge, welche Themen man hier mal im Podcast bequatschen sollte. Da bin ich auf jeden Fall neugierig. So, mach's gut und bis zum nächsten Mal.